Hallo und herzlich willkommen im Cypreneur Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee übers Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cypreneur Podcast. Ich habe heute Stefan Heine zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Smart Steuer GmbH. Und der eine oder andere Hörer, der wird sicherlich nicht entgangen sein, dass Smart Steuer auch Partner ist hier im Podcast. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass wir dieses Thema Steuern heute mal ein bisschen aufdröseln und warum man vielleicht auch nicht so viel Angst davon haben muss, zumindest nicht so viel, dass es einen vom Gründen abhalten sollte. Aber bevor wir jetzt in das Fachliche einsteigen, lieber Stefan, erstmal herzlich willkommen im Podcast und stell dich doch mal ganz kurz vor, was müssen die Hörer und Hörerinnen über dich wissen, damit sie so ein kleines Bild von dir im Kopf haben?
Hallo Peter, vielen Dank erstmal für die Einladung. Beruflich hast du schon einiges angedeutet, gesagt, Geschäftsführer von Smart Steuer. Das ist ein Tool, mit dem jeder seine Steuererklärung erledigen kann. Ich selber beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Steuern. Ich bin Fachanwalt für Steuerrecht. Das ist so die berufliche Komponente. Privat steht bei mir die Familie mit unseren drei Töchtern und unserer Hündin im Vordergrund. Ich reise sehr gerne, mag Sport unheimlich. Ja, was mich wahrscheinlich dann privat und beruflich irgendwo die Themen verbindet, ist ja die Einnahme verschiedener Perspektiven und der Gesinn für Gerechtigkeit.
Spannend. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen hier im Podcast. Warum hat dich denn das Steuerrecht so in seinen Bann gezogen? Warum hast du beschlossen, irgendwann diese Laufbahn einzuschlagen und dich ja jetzt auch ganz gezielt ja um die Digitalisierung von Steuererklärungen zu kümmern?
Ja, da müssen wir tatsächlich 25 Jahre zurückgehen. Ich komme aus Hannover, habe hier Jura studiert und nach dem ersten Examen, da war ich Anfang 20, wollte ich einfach mal was anderes sehen als Hannover. Und Baden-Württemberg und ich haben das halt gut zusammengepasst. Das Examen ist dort für mich gut geeignet gewesen. Und da war meine Entscheidung, ich gehe nach Baden-Württemberg. Ich hatte dann zwischen dem ersten Examen und der Referendariatszeit, die da beginnt, gute 8 Monate Wartezeit und die Zeit wollte ich gut nutzen. Also auch wenn es oft anders wirkt, ich bin doch recht ungeduldig, unruhig und konnte die einfach so lange stillsitzen und habe dann gesagt, ich gehe zu einer der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, was voll ist. Neues wollte ich lernen, habe dort 6 Monate lang ein Praktikum in der Steuerabteilung gemacht und habe da dann irgendwie das Blut geleckt. Also es war spannend für mich, ich bin dem Steuerrecht treu geblieben, hatte vorher aber auch gar keine Berührungspunkte damit. An der Uni Hannover gab es keinen Lehrstuhl für Steuerrecht und das ist bis heute leider der Fall.
Jetzt könnte man sagen, so in dem einen oder anderen Bereich, was Steuern angeht, ist ja die Digitalisierung ja noch nicht so weit in Deutschland, wie sie sein könnte, sicherlich. Und ja, irgendwie hast du ja irgendwie dann dieses Thema auch für dich erkannt, dass du sagst, okay, das ist die Zukunft, da müssen wir eigentlich reingehen und das reizt dich auch. Wie kam es dazu?
Nach dem zweiten Examen, ich hatte dann den Fachanwaltskurs für Steuerrecht belegt, wollte ich einfach in dem Bereich weitermachen und ich bin dann in eine Kanzlei gekommen, die Qualitätssicherung für Steuersoftware gemacht hat. Mhm. Und das war mein Einstieg in diese Branche.
Das ist ja spannend. Also das, im Endeffekt hattest du dann auch zum gewissen Grad Glück, dass du erstmal mit dieser Qualitätssicherung dann auch zu tun hattest. Weil jetzt es hätte ja auch andere Laufbahnen geben können für dich jetzt als dieses Software-Thema an sich. Hast du denn gesagt, irgendwie, das ist auch irgendwas, was du total spannend findest? Oder wie hast du dich dann da immer weiter angenähert?
Das hat mich total gereizt. Also es hätte natürlich die Möglichkeit gegeben, als klassischer Anwalt tätig zu werden, in der Beratung, vielleicht sogar das Richteramt. Aber das hat mich alles nicht so wirklich gepackt, sondern ich habe angefangen, die Qualitätssicherung zu machen. Das war der zweite Tag in der Kanzlei und bin dem einfach treu geblieben. Ich war gar nicht vorher so sicher, ist es genau das Richtige für mich. Ich habe es ausprobiert, hatte sich vorher gut angehört und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und hatte das Gefühl, ich tue etwas Gutes.
Okay. Wie ging es dann weiter bei dir? Du bist ja dann aus der Kanzlei irgendwann raus. Wie waren da so die nächsten Schritte bei dir?
Wir haben die Qualitätssicherung für die Software gemacht und parallel oder eigentlich im Anschluss daran haben wir mit einem großen Verlag, das war damals der Drömer Knauer Verlag, eine Kontsteuersoftware entwickeln wollen auf einer CD. Und das hat nicht funktioniert tatsächlich. Da war der Markt gesättigt und scheinbar auch das Produkt nicht gut genug. Und wir mussten dann eine Entscheidung treffen. Weiter ging es so nicht mehr, weil es war einfach nicht erfolgreich. Wir machen etwas anderes. Also ich hätte auch als Anwalt wieder tätig werden können. Oder wir machen es neu. Und dann sind wir ins Internet gegangen und waren dort eigentlich der Pionier für Steuererklärung im Internet. Und ich war dann am Anfang verantwortlich für den Bereich Steuerberechnung, den Support, die Interviewführung, als das dann alles technisch auch ganz gut lief. Und so haben wir uns weiterentwickelt, wurden größer und größer, wurden dann im Jahr 2012 von der Haufe-Gruppe übernommen, konnten dadurch auch nochmal stark wachsen mit einer guten Mutter im Rücken und sind jetzt Marktführer im Bereich der Online-Steuererklärung. Und seit 3 Jahren bin ich hier Geschäftsführer.
Also Wahnsinn, so die Reise, wenn man jetzt auch die Jahreszahlen hört, 2012 wurde dir schon übernommen. Das heißt, davor habt ihr ja auch schon ja, Gas geben müssen, damit ihr überhaupt auch so ein interessantes Target geworden seid, sozusagen. Das heißt, du hast da wirklich schon eine sehr, sehr lange Reise hinter dir in dem Bereich. Wo würdest du sagen, wo ist immer noch sehr viel Pionierarbeit zu machen in dem Bereich?
Im Bereich der Steuererklärung insgesamt würde ich sagen, ist die Pionierarbeit zu leisten, was du eingangs eigentlich gesagt hast, dass viele Menschen Angst vor der Steuererklärung haben oder überhaupt dem steuerlichen Thema, dass der Zugang sehr schwierig ist. Wir wissen eigentlich, dass eine Steuererklärung ähnlich beliebt ist wie ein Zahnarztbesuch. Also niemand sagt, ich mache gerne meine Steuererklärung und freut sich darüber. Das ist wirklich die große Herausforderung für uns, aber vielleicht auch irgendwo ein Geschenk, weil die Kunden kommen zu uns, haben vielleicht erstmal eine geringe Erwartung. Und merken mit einem guten Produkt, das auf Augenhöhe mit mir kommuniziert, was mir Sicherheit gibt, kann eine Steuererklärung vielleicht auch Spaß machen. Ich habe ja auch ein Erfolgserlebnis, wenn ich unsere Kunden bekommen im Schnitt 1266 Euro Erstattung wieder. Das ist ein wirklich sehr anständiger Stundensatz, den ich da bekommen kann. Aber ich glaube, die Motivation, die Leute dazu zu bewegen, jetzt gebe ich meine erste Steuererklärung ab, ich bin dem Thema offen gegenüber, das ist die größte Herausforderung. Das zu überwinden.
Wenn du jetzt diese Journey anschaust, von jetzt bis von damals bis jetzt als Geschäftsführer von Smart Steuer, was sind denn da so die größten Erfolge, wo du sagen würdest, hey, das ist auf meiner Reise, das ist vielleicht ein persönlicher großer Erfolg, aber vielleicht auch als Company?
Also der größte Erfolg war sicherlich, dass wir es überhaupt geschafft haben, eine Steuererklärung ins Internet zu bekommen. Das war für uns der Durchbruch, dass wir gesehen haben, es kauft jemand unser Produkt. Also wir waren auf einmal im Internet und dann haben wir gesehen, es hat uns jemand gekauft und dass wir dann einen Tag hatten, an dem wir 100 Steuererklärungen gekauft haben. Das war ein Riesenmeilenstein. Das war im Jahr 2010. Und die Entwicklung einfach zu sehen, ich glaube, es gab gar nicht das eine Ereignis, was so nachhaltig bei mir was verändert hat, sondern einfach diese ganz lange Reise, die wir gegangen haben, mit auch vielen Höhen, vielen Tiefen, die dazu geführt haben, dass wir ein Unternehmen aufbauen konnten, was nachhaltig am Markt hat. Ab da ist, was erfolgreich ist. Wir sind jetzt demnächst 49 Mitarbeitende. Das ist schon, finde ich, ein toller Erfolg, dass man aus dem Nichts heraus beteiligt war, wie ein Unternehmen sich so toll entwickeln kann.
Und ich finde es auch immer wieder interessant, wenn ich Geschäftsführer und Gründer und Gründerinnen diese Frage stelle, wenn sie gerade auch so lange an einem Thema arbeiten, dann, also bei dir hat man gerade, die Hörer können und die Hörerinnen können das jetzt gerade nicht sehen, aber wo du von den ersten Zahlen in 100 Kunden gesprochen hast, da war so ein kleines Glänzen in deinen Augen. Und das sind halt so Erfolgserlebnisse, die dann auch mal nochmal zeigen, wie viel Herzblut auch gerade am Anfang in so ein Unternehmen reinfließen. Und dann oftmals sind es, das hören wir immer wieder, sind es ja auch nicht diese großen Big Bang Milestones, sondern es ist dieses kontinuierliche Dranbleiben und diese vielen Schritte, die man macht und dann immer wieder erfolgreiche Steps machen kann.
Ja, genau das ist es, glaube ich. Also, als wir dann am Markt waren, sind wir, glaube ich, nachts um 2 Uhr live gegangen. Natürlich nichts passiert. Auch am nächsten Tag hat niemand das Produkt gekauft. Aber dann war auf einmal der erste Sale war da. Das war unten in der Steuerkanzlei, in der ich tätig war. Da war ein riesengroßer Keller. Das war früher vom Krankenhaus der Heizungsraum. Der war schön umgebaut und das war auch der Raum für die Weihnachtsfeier. Und dort stand dann so eine Palette mit Kümmerlingen noch. Und da haben wir gesagt, für jeden Sale trinken wir einen Kümmerling. Das ging auf eine Zeit lang gut, aber ich glaube, irgendwann war es dann mittags bei 8, 9 und dann haben wir gesagt, wir müssen uns was anderes überlegen. Das wäre auf Dauer nicht gut gegangen.
Wurde dann der Kümmerling dann doch durch eine Glocke ersetzt oder ähnliches?
So richtiges, richtiges richtigen Ersatz haben wir bis heute wahrscheinlich nicht gefunden, aber wir haben Dashboards für das Team, wo man dann sehen kann, wo steht es. Aber auf jeden Fall Alkohol konnte nicht mehr die Lösung sein dafür.
Lass uns noch einmal so in die Vergangenheit blicken, bevor wir ja auf aktuell Smartsteuer zu sprechen kommen. Wenn du die Marktsituation 2012 und vielleicht auch noch ein paar Jahre später beschreiben würdest, weil du hattest gerade gesagt, ihr seid einen komplett neuen, innovativen Weg damals gegangen, nämlich die Steuererklärung ins Netz zu bringen. Beschreib doch nochmal die Marktsituation und wie euer Move dann doch den Markt auch mit verändert hat. Wie würdest du das einschätzen? Was war so das Erfolgsgeheimnis dahinter?
Die Marktsituation war damals, viele Menschen haben ihre Steuererklärung auf Papier noch erledigt. Das war damals auch noch zulässig, heute nur noch in Ausnahmefällen. Alternative war ein CD-Produkt, was man sich installieren konnte. Downloads gab es damals tatsächlich sehr wenige oder gar nicht. Und für uns war es dann einfach ein Weg im Internet, das einfach zunehmend an Bedeutung gewann. Das war 2009, 2010. Ich habe vor kurzem die Frage gehört, welches war die meist installierte App bei der WM 2006 in Deutschland auf dem iPhone.
Hab's noch nicht.
Genau das, also innerhalb von 3, 4 Jahren, das hat sich so viel getan. Und 2010 waren wir dann mit einer Steuererklärung im Internet. Es gab einen
Ja, cool.
Wettbewerber, der war damals auch am Markt. Wir haben eine andere Methode verwendet. Wir haben ein Interview gebaut, wo wir dem Kunden Schritt für Schritt, wie beim Berater eigentlich, so wie ich es gelernt habe, einmal, wie heißt du, wo wohnst du? Was für Einkünfte hast du denn? Und so auch zu den Kunden dann das Vertrauen aufbauen können. Und wir haben es immer versucht, auf Augenhöhe zu machen. Und die Produkte damals waren gefühlt nicht auf Augenhöhe, sondern eher, wir wissen etwas und wir lassen dich daran teilhaben. Also auch etwas belehrend manchmal. Und das war ein Weg, der für uns, den wir nicht gehen wollten. Wir wollten es nicht nur technisch, logisch anders lösen, sondern vielleicht auch in der Kommunikation anders bewerkstelligen.
Dann lass uns jetzt den Bogen mal schlagen, wie ihr es dann auch gemacht habt oder auch jetzt aktuell besonders macht. Es gibt ja viele Menschen da draußen, die ja immer noch ihre Berührungsängste haben. Spätestens, wenn man so ja in die Gründung geht, selbstständiger wird, auch wenn man es nebenberuflich macht, dann wird dieses Thema ja unbedingt relevant. Das heißt, wie könnt ihr da diese Hürde senken? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt in dieses Produkt reinkommt, wenn man es als Hilfestellung nutzen möchte? Wie ist euer Ansatz, dass es eben nicht belehrend ist zum Beispiel?
Der Ansatz ist eigentlich, dass wir mit einfachen Fragen gerade zu Beginn, die man ohne Nachdenken beantworten kann, einmal Vertrauen aufbaut, dass es auch Erfolgserlebnisse gibt. Wir haben einen Navigationsbaum, da werden dann schon die ersten Haken blau gesetzt, wo man sehen kann, ich habe einen Fortschritt erreicht. Und das sind wirklich die einfachen Fragen, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, da muss ich nicht drüber nachdenken. Und wir müssen natürlich alle Fragen, die steuerlich relevant sind, unterbringen am Ende. Aber wir machen das so dynamisch, dass von den weit über 5000 möglichen Fragen bei den Kundinnen vielleicht 200 ankommen, je nach Umfang der Erklärung, vielleicht auch mal 300 oder auch vielleicht auch nur 100 bei einfachen Erklärungen. Dass man wirklich nur damit konfrontiert wird, was realistisch ist. Wir fragen einmal, hast du Kinder zum Beispiel? Und wenn du das mit Nein beantwortest, dann fragen wir dich nicht mehr, ob das leibliche Kinder sind, ob Kinderbetreuungskosten angefallen sind, ob Schulgeld gezahlt wurde. Das macht ja keinen Sinn. Und bei uns, wir möchten nicht mit über Werbungskosten reden oder Betriebsausgaben oder dich nach Sonderausgaben fragen. Weil ich glaube, wenn wir einfach die Menschen fragen, was sind Sonderausgaben, wird es ungenau. Da wird niemand eine gute Antwort für finden. Wir können aber fragen, hast du gespendet? Das wirst du wahrscheinlich wissen. Und Spenden sind Sonderausgaben. Das heißt, wissen, was wir haben, was wir auch haben müssen, damit wir auch eine richtige Prognose für die Steuererstattung oder eventuell für die Nachzahlung ermitteln können. Aber als unser User musst du das nicht wissen, sondern du möchtest wissen, ich kann da meine Spenden eingeben und es wirkt sich auch aus. Die Anwendung macht das, wie es der gesetzliche Rahmen auch vorgibt.
Das heißt, zum gewissen Grad ist das Erfolgsgeheimnis in dem Fall im Produkt auch, dass ihr eine gewisse Art an Übersetzungsleistung zu den Fragebögen auch ja einfach macht, indem ihr dann eben die relevanten Fragen rauspriorisiert und beziehungsweise dann halt das weglasst, was dann sich selbst erklärend eben auch nicht mehr beantwortet werden muss. Aber auch, also ich weiß noch ganz genau, so wo ich das allererste Mal mit 18 eine Steuererklärung gemacht habe. Ja, das war schon relativ früh, aber ich musste es halt irgendwie machen, weil ich habe meine erste Firma gegründet gehabt und dann musste ich so ein als Selbstständiger so eine erste Steuererklärung machen. Und ich hatte keine Ahnung, was da stand in dem Kleingedruckten. Ich stand davor und habe mir das 5-mal durchgelesen, habe es auch einfach nicht verstanden damals, weil man ja in der Schule auch wenig darauf vorbereitet wird, irgendwie eine Steuererklärung zu machen. Das heißt, diese Übersetzungsleistung ist insofern auch schon mal wahrscheinlich ein starkes USP, weil es diesen Prozess insofern vereinfacht, dass man auch einfach versteht, um was es geht.
Das ist unbedingt unser Ziel, also davon zu sprechen, was unsere Kundinnen verstehen. Dafür machen wir diese viele Usability-Tests zum Beispiel. Wir müssen das Gesetz auslegen. Wir müssen das Gesetz kennen, aber nicht unsere Kundinnen. Wir können nicht fragen, hattest du außergewöhnliche Belastungen? Da stellt sich Person A etwas vor, Person B was ganz anderes. Und das Gesetz sieht wieder was ganz anderes vor. Und die Rechtsprechung hat dann vielleicht auch nochmal eine Definition daraus entwickelt. Wir fragen unsere Kundinnen dann, hattest du Krankheitskosten, die du tragen musstest? Weil genau das sind außergewöhnliche Belastungen. Und ich glaube, das kann auch jeder Mensch beantworten, die Frage.
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ist, glaube ich, dann jedem sofort klar, wie man das auch vereinfachen kann. Jetzt hören uns ja, wie gesagt, vor allem auch Personen, die gerade so am Anfang ihrer Gründung sind oder vielleicht auch das erste Jahr selbstständig sind. Was sollten sie denn deiner Meinung nach da steuerrechtlich besonders gerade zu Beginn beachten, wenn sie jetzt, ja, die haben ja die private Steuererklärung, sie haben aber zum gewissen Grad dann halt auch die ersten Themen, die sie als Selbstständige irgendwie abgeben müssen. Was sind so steuerrechtliche Aspekte, mit denen man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte, die super wichtig sind beim Start?
Ich glaube, für den Staat ist erstmal genau diese Unterscheidung wichtig, dass es eine Einkommensteuer gibt und eine Umsatzsteuer. Dass das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Bei der Umsatzsteuer gibt es einen Steuersatz von 0%, 7%, 19%, noch ein paar weitere. Als Unternehmer kann ich auch so eine sogenannte Kleinunternehmerregelung wählen. Wenn ich im letzten Kalenderjahr maximal 22.000 Euro Umsatz erwirtschaftet habe und im Laufenden unter 50.000 bleibe, die Umsatzsteuerpflicht entfällt dann zum Beispiel. Das heißt, ich muss auf meinen Gewinn keine Umsatzsteuer irgendwie abführen. Aber eine Einkommensteuer muss ich genau diesen Gewinn weiterhin versteuern, ab dem ersten Euro an. Und das übersehen, glaube ich, viele ganz am Anfang, dass dort diese Grenze von 22.000 Euro auch als einkommensteuerfreie Grenze betrachtet wird, was nicht der Fall ist.
Das heißt, erstmal wahrscheinlich nichts vermischen. Also es gibt die eine Steuererklärung, die ich einfach mache, weil ich ein Einkommen erziele, und es gibt die ich als Selbstständiger eben abgeben muss. Gibt es darüber hinaus, und jetzt hattest du noch die Kleinunternehmerregelung ja erwähnt, gibt es denn irgendwie so Themen, die mir einfach auch helfen, gerade wenn ich jetzt zu Beginn, ich habe ja super viele Themen einfach auf der Agenda, wenn ich mich selbstständig mache, von Marketing über die Umsetzung meiner Dienstleistung oder meines Produktes bis hin dann eben zu Buchhaltung und Steuern. Gibt es da irgendwie Tipps, wo du sagst, einfach auch organisatorisch, das kann ich schon mal vielleicht auch vorbereitend machen, auch wenn ich dann zum Beispiel für die Steuererklärung Smartsteuer als Hilfe nutze. Was würdest du da jemandem empfehlen, der das Thema eben nicht hauptberuflich macht, sondern halt eines von vielen Themen? Wie kann er sich da gut strukturieren, damit er die Steuererklärung danach dann auch einfach wird?
Für mich ist der Königsweg eigentlich die laufende Buchführung mit LexOffice zu bewältigen. Das ist auch ein Kaufeprodukt. Dort kann man wirklich monatlich seine Belege gut erfassen. Das ist sehr, sehr komfortabel. Ich kann durch meine Umsatzsteuervoranmeldung im Zweifel machen. Und ich kann am Jahresende alle Daten an Smartsteuer übertragen. Und die werden dort importiert. Das heißt, die ganze betriebliche Komponente in der Einkommensteuererklärung. Ich muss ja auch den Gewinn versteuern. Da gibt es eine Anlage EUR, eine Anlage S für. Das muss der Kunde gar nicht wissen. Bei uns erfährt er das auch nicht zwingend, aber es muss erledigt werden. Und das kann ich eigentlich durch einen Klick bewerkstelligen. Bei uns fällt dann auch die Umsatzsteuererklärung noch mit raus. Das sind alles Dinge, wo wir dem Kunden nicht sagen, hier kannst du deine Umsatzsteuererklärung machen und hier machst du deine Einkommensteuererklärung. Wir betrachten sie aus Kundensicht als einen Teil. Und ganz am Ende kommen dann mehrere Erklärungen bei raus, die wir ans Finanzamt übermitteln können. Aber ich mache eigentlich meine Einkommensteuererklärung und die Umsatzsteuererklärung ist fast ein Abfallprodukt davon.
Das heißt nur, dass ich es jetzt dass die Hörer das genau verstehen. Also es gibt halt quasi eine Schnittstelle, und über diese Schnittstelle wird es dann halt auch, wenn ich die laufende Buchhaltung eben ordentlich mache, meine Rechnungen darüber stelle, meine Einnahmen, Ausgaben tracke, dann habe ich nachher automatisiert zum Beispiel Ja, eine Einnahmenüberschussrechnung und alles, was dazugehört, und kann das dann eben auch nach Smart Steuer exportieren und somit den ganzen Prozess automatisieren.
Genau, perfekt. Es wird dann die sogenannte Anlage EUR, was aus Finanzamtssicht auch eine Einnahmenüberschussrechnung ist, wird dann automatisch erstellt. Ich kann mich entscheiden, möchte ich eine Umsatzsteuererklärung übermitteln oder habe ich das vielleicht auf anderem Wege schon getan oder bin ich Kleinunternehmer und muss es gar nicht tun. Das sind so kleine Weichenstellungen, die ich noch vornehmen kann, aber ich muss nicht keine Daten mehr eingeben zusätzlich, sondern das wird mir alles durch diesen Prozess abgenommen.
Ja, also wenn ich jetzt zurückdenke, sowas hätte ich am Anfang auch auf jeden Fall gebraucht, weil wenn ich da überlege, wie viel Zeit und Nerven mich das gekostet hat, also ganz am Anfang noch irgendwie mit Excel-Listen gearbeitet, 2009 damals, und ja, Rechnungen rudimentär über eine Buchhaltungssoftware geschrieben, und dann muss man da natürlich alles auch noch händisch einreichen, und zusammenbasteln. Ist natürlich gerade für nebenberufliche Gründer und Gründerinnen, die jetzt eben eins nicht haben, Zeit, ist das natürlich ein Riesenmehrwert, weil man einfach viel automatisch schon vorbereiten kann.
Ich glaube, es ist aber auch eine gute Auseinandersetzung mit dem Thema dadurch. Ich muss mich ein bisschen mit beschäftigen. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich ein wenig damit beschäftigt zumindest und auch die Grundzüge dahinter versteht. Auf der anderen Seite möchte ich kein Steuerprofi werden, wenn ich nebenberuflich etwas gründe. Und ich möchte, dass es auch oftmals, es ist einfach auch eine Pflicht, die ich da erfüllen muss. Und die soll mir dann auch nicht zu viel Zeit rauben und vielleicht auch nicht zu viel Nerven kosten. Das wäre auch sehr hilfreich, ja.
Wenn du, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben es ja erst gerade erfahren, wir haben die Buchhaltung natürlich jetzt noch nicht das ganze Jahr schön automatisiert gemacht. Das heißt, aber wir haben es in irgendeiner Form abgelegt. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, auch wenn ich jetzt sage mal, ich möchte jetzt mal im ersten Schritt meine Einkommensteuer einfach erledigen bei Smart Steuer. Wie sind denn da die Stichtage und bis wann muss ich das denn jetzt eigentlich machen? Und was gibt es vielleicht auch für eine Zeitersparnis für mich, einfach wenn ich das über Smart Steuer mache?
Der Stichtag für die Steuererklärung 23 ist in gut 2 Wochen, am 31. August. Da das ein Wochenende ist, gibt es eine kleine Fristverschiebung auf den 2. September. Bis dahin sollte ich wirklich, wenn ich verpflichtet bin, eine Steuererklärung abzugeben, auch die Erklärung eingereicht haben. Sollte es eng werden, gerne beim Finanzamt anrufen. Es wird dann meistens auch sehr unbürokratisch eine kleine Fristverlängerung gewährt. Daran sollte ich mich aber schon halten.
Das heißt, wer das jetzt noch nicht gemacht hat und wer jetzt diesen Tipp jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen möchte für sich, der findet natürlich nachher, wir kommen da auch nochmal darauf zu, alle Links in den Show Notes. Aber jetzt lass uns nochmal ganz kurz rauszoomen, Stefan, weil ich kann mir vorstellen, da du schon so lange an diesem Thema eben arbeitest, an Digitalisierung der Steuererklärung, überhaupt Steuererklärung ins Internet zu bringen, siehst du denn auch irgendwie eine Veränderung in der Einstellung der Menschen zur Steuererklärung? Hast du da irgendwie über die Jahre festgestellt, dass sich da irgendwas verändert hat?
Tatsächlich ja. Es ist sogar Teil unserer Vision, die Einstellung zur Steuererklärung zu ändern. Früher wurde, glaube ich, die Steuererklärung sehr negativ gesehen. Das Finanzamt wurde fast als Feind betrachtet, das mir meine Erstattung nicht gönnt, das aus Prinzip schon etwas streichen muss, weil das gehört einfach dazu, zum guten Ton sozusagen. Es gab mal so einen bekannten Steuerratgeber, da war man mit dem Satz, dem Finanzamt Paroli bieten unterwegs und also die Zeiten sind für mich aus meiner Sicht Gott sei Dank vorbei. Ich spüre eigentlich eher, dass die Menschen eine gerechte Steuer zahlen wollen. Also unser Steuersystem ist ja auch unheimlich gerecht. Das macht es so kompliziert. Es ist sehr auf einen Einzelfall ausgerichtet, möchte möglichst viele Einzelfälle angemessen berücksichtigen. Das macht es halt etwas komplizierter. Aber es geht eigentlich darum, dann für jeden individuell die gerechte Steuer zu ermitteln und für die Steuer, die wir zahlen, bekommen wir auch eine Gegenleistung, die in Summe auch wirklich gut ist, muss man ja schon sagen. Also ein Freund von mir, an den muss ich immer in solchen Situationen denken, der hat das Wochenende vor der Steuererklärung, an dem er sich ransetzen wollte, immer schlecht geschlafen und wirklich Angst gehabt. Und für den kommenden Dienstag hat er gesagt, da macht er seine Steuererklärung. Und er ist sicherlich ein bisschen unruhig, aber die Angst wird weniger. Und es gibt auch tatsächlich keinen Grund für die Angst. Ich glaube, die Einstellung hat sich so weit geändert, dass man vielleicht noch nicht mit Freude rangeht, aber trotzdem mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Ich mache jetzt mal eine Steuererklärung. Das kostet mich 2, vielleicht 3 Stunden Arbeit, wenn ich das erste Mal die Erklärung mache, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. wenn ich Wiederholungstäter bin, dann kann ich die Daten aus dem Vorjahr übernehmen, dann geht das oftmals auch sehr viel schneller. Ich mache sie, es gehört dazu und am Ende kann ich mich über eine schöne Steuererstattung freuen, aber es ist ohne Stress zu bewältigen.
Jetzt hast du mir ja natürlich eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage gebaut, denn ich habe im Vorlauf zu unserem Gespräch, habe ich mir dein LinkedIn-Profil ein bisschen angeschaut und da schreibst du ja, du möchtest den Menschen die Angst vor der Steuer nehmen. Deswegen auch die Überleitung mit der Angst sehr passend. Jetzt ist das ja in erster Linie mal eine persönliche Mission, aber man kann die ja sehr gut auch auf eure Firmenmission ja auch irgendwie, ja, oder dein Wirken mit Smart Steuer irgendwie ja, übersetzen und ableiten dadurch. Jetzt sag mal, wie ist es, wie lebst du denn täglich diese Mission und warum treibt sie dich so an?
Es gibt absolut keine Angst, keine Notwendigkeit für die Angst. Und das ist ein hoher Motivator für mich, Menschen einfach die Angst zu nehmen und für einen gerechten Zustand eigentlich zu sorgen. Mit der Steuererklärung bekommen sie etwas wieder, was ihnen ja zusteht. Und wir versuchen das halt durch die verständliche Sprache, durch die Kommunikation auf Augenhöhe. Wir haben in unserem Tool unheimlich viele Plausibilitätsprüfungen, mehrere tausend sind das. Wir können Daten importieren vom Finanzamt zum Beispiel, dass gar keine Fehleingaben zustande kommen. Ich glaube, die Menschen haben häufig davor Angst, etwas Falsches zu erklären und darum Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen. Oder andererseits haben sie Angst davor, etwas zu vergessen und darum vielleicht auch zu wenig rückerstattet zu bekommen oder zu viel Steuern zu zahlen. Und das ist natürlich beides unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir die Fragen stellen, dass nichts vergessen wird und darum auch nicht zu viel Steuern gezahlt werden. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass die Steuererklärung auch richtig ist, in dem Sinne, dass wir die Menschen so durchgeführt haben, dass sie keine völlig falschen Angaben machen, die dann vielleicht zu Ärger mit dem Finanzamt führen, weil das würde auch wieder natürlich vor Ängsten sorgen. Das Finanzamt, so begreife ich jetzt immer mehr auch und habe es eigentlich von Anfang an meiner Karriere auch begriffen, da arbeiten auch Menschen und die möchten auch nichts Böses. Man kann auch gut mit ihnen sprechen, sie möchten aber natürlich auch durchaus auch auf Augenhöhe begegnet werden. Zu Recht.
Jetzt hattest du, glaube ich, am Anfang die Zahl 1200 und ein paar Euro. Ich weiß es nicht mehr, was sie so im Durchschnitt zurückerstattet wird. Wie war die Zahl nochmal genau?
Das sind bei Smartsteuer 1266 Euro.
1266 Euro. Könnte man das jetzt irgendwie so ein bisschen, gibt es da irgendwie unter Insidern so eine Zahl, wo du sagen würdest, hey, durch die Angst bleibt in Deutschland eine Summe X irgendwie ohne Rückforderung, weil eben einfach die Steuererklärung nicht abgegeben wird, aus diesen genannten Gründen. Gibt es da irgendwie so eine Zahl?
Es gibt Schätzungen von uns, von unseren Wettbewerbern. Leider gibt es keine offizielle Zahl, aber wir gehen eigentlich alle davon aus, dass es über 500 Millionen Euro sind, die jedes Jahr am Ende verschenkt werden, weil keine Steuererklärung abgegeben wird. Es müssten mehr sein.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, also nicht nur jetzt in, sagen wir mal im Kleinen, was die durchschnittliche Rückerstattungssumme angeht, weil die ist ja gar nicht so klein, haben wir ja schon gesagt. Also gerade wenn man am Anfang auch so einer Gründung ist, dann sind 1200 Euro vielleicht auch viel Geld, was auch irgendwie in die Gründung investiert werden kann und was einem auch nochmal wirklich was weiterhilft. Aber so eine Summe zu hören ist natürlich schon, sag ich mal, richtig krass. Was mich ja auch ein bisschen so jetzt zu unserem Steuersystem führt, weil du hast ja schon gesagt, es ist ein Steuersystem, was versucht, viele Einzelfälle zu behandeln und das möglichst gerecht zu machen. Aber es macht es natürlich auch in vielen Bereichen ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen kompliziert. Daher, wenn jetzt so eine Fee ums Eck kommen würde und sagen würde, hey Stefan, du hast einen Wunsch frei, du kannst unser deutsches Steuersystem in irgendeiner Weise positiv verändern. Was würdest du dir von der Fee wünschen?
Wahrscheinlich drei Wünsche, weil ein Wunsch etwas wenig sein könnte. Also persönlich würde ich mir wünschen, dass die Umsatzsteuer deutlich vereinfacht wird, weil ich wurde mit der Umsatzsteuer niemals warm so richtig. War froh, dass ich da die Klausur so geschrieben habe, dass es gereicht hat auch. Also ich muss immer nachgucken, dann welcher Steuersatz gilt, wann sind es 0, 7, 19%, weil die Systematik, die mal beabsichtigt war, alles, was ich zum Leben unbedingt brauche, wie eine Miete, wie Arztbesuche vielleicht, die sollten mit 0% belastet sein. Andere wichtige Dinge wie Zeitungen, Bücher, die sollten 7% haben und alles Weitere konnte 19% haben. Das ist mittlerweile so unübersichtlich geworden, dass man es einfach dort mal radikal vereinfachen sollte oder könnte. Ich glaube, für Weihnachtsbäume gibt es fünf verschiedene Umsatzsteuersätze. Da kommen auch so Mischsätze zu. Das ist unheimlich kompliziert. In der Einkommensteuer, was vielleicht für Smallsteuer nicht ideal wäre, aber was, glaube ich, insgesamt sehr gut wäre, wenn es einfach größere Freibeträge geben könnte, damit nicht vielleicht jeder Einzelfall richtig korrekt berücksichtigt wird oder auf jeden Einzelfall so eingegangen wird, aber einfach die Bürokratie insgesamt niedriger sein würde, weil es ein einfacheres System wäre. Ich glaube, das würde in Summe vielleicht auch zu mehr Gerechtigkeit führen, mit höheren Pauschalen zu arbeiten. Und wenn ich, also der größte Wunsch, den ich hätte, wäre wahrscheinlich die Gewerbesteuer abzuschaffen, weil sie sorgt, glaube ich, wirklich nur für viel Bürokratie. Und es gibt Gemeinden, die haben extrem niedrige Steuersätze. Andere Gemeinden versuchen dann mitzuhalten, die ruinieren sich gegenseitig. Ich glaube, wenn man sie abschaffen würde und dann vielleicht die Gemeinden, die profitieren sehr von der Gewerbesteuer, anders entschädigen würde, wäre auch viel gewonnen.
Super spannend. Ja, ist hier gerade auch um München herum ja natürlich so ein großes Thema mit der Gewerbesteuer, wie viele Unternehmen dann irgendwie an den Stadtrand ziehen nach, ich möchte die Gemeinde jetzt gar nicht nennen, um dann einen geringeren Hebesatz zu haben. Das ist schon echt kurios zum Teil.
Und dann entstehen die Briefkastenfirmen, die wir eigentlich auch nicht brauchen. Und Betriebsprüfer werden damit beschäftigt, zu prüfen, ist wirklich dort der Sitz der Unternehmung. Also ich finde, ein Verzicht auf die Gewerbesteuer insgesamt und dann eine Kompensation auf anderen Seiten, das wäre deutlich bürokratiefreundlicher für uns alle, ja.
Wir hatten ja relativ am Anfang des Interviews so ein bisschen über die grundlegenden Aspekte, was die Steuer angeht, gesprochen. Gibt es so hinten raus, damit wir so einen Bogen schließen, noch so einen wichtigen Ratschlag, den du jetzt gerade angehenden Gründer, Gründerinnen vielleicht mit auf den Weg geben wollen würdest?
Also grundsätzlich glaube ich, ist es gut, ein Tool zu haben, dem ich vertraue und das auch nutze, den Prozess gut verfolgen kann. Aus steuerlicher Sicht finde ich es wichtig, gerade wenn ich gründe, dass ich an Vorauszahlungen denke, die ich eventuell leisten müsste. Wenn ich zum Beispiel in 2023 ein Unternehmen gegründet habe und auch einen Gewinn erwirtschaftet habe, ich mache jetzt die Steuererklärung vielleicht für 23, muss den Gewinn versteuern. Das Finanzamt möchte dann die Steuer auf den Gewinn haben und gleichzeitig noch die Vorauszahlung für 24, dass ich einfach einen gewissen Teil, 25, vielleicht 30% des Gewinnes an die Seite lege und weiß, das Finanzamt möchte den Anteil davon abhaben. Weil das habe ich auch aufgelegt, da hat niemand dran gedacht. Und dann kommen die Zahlungen für 23, gleichzeitig für 24 und das kann schon zu einer leichten Überforderung führen.
Ja, das ist ein super wichtiger Tipp. Auf was können wir uns denn bei Smart Steuer im nächsten Jahr freuen? Gibt es da irgend schon was, was du irgendwie ankündigen kannst, möchtest? Was sind so eure Pläne?
Oh, wir haben unheimlich viele Pläne natürlich. Unser Interviewteam hat das gesamte Interview komplett neu geschrieben jetzt. Das wird dann im Anfang Dezember gehen wir mit der Version für 24 dann auch live, werden dann die Kunden das dann beobachten können. Und vorher steht noch ein großer Markenrelaunch vor der Tür. Das werden wir auch noch in diesem Halbjahr jetzt durchführen, wo wir wirklich unseren Markenauftritt einmal komplett auch modernisieren. Mit ganz frischer Farbe, frischen Logos und so weiter, frischer Kommunikation nach draußen gehen werden.
Also es wird nicht langweilig, sondern es bleibt spannend, auch nach so einer langen Reise schon in dem Themenfeld. Es gibt immer wieder neue Themen, die man angehen möchte, muss, damit man das Thema auch vorantreibt.
Es gibt viele Themen, die wir vorantreiben möchten. Also an den Ideen scheitert es überhaupt nicht. Natürlich ist es immer. Wir haben viel mehr Ideen, als wir machen können. Wir müssen natürlich dann entscheiden, priorisieren. Und das sind jetzt die Themen, die jetzt vor der Tür stehen und auf die ich mich auch unheimlich freue, wo ich auch glaube, das hat einen sehr positiven Effekt für uns und vor allen Dingen unsere Kunden. Am Ende gehen wir immer, nehmen eine Kundensicht ein und schauen, wie hilft es ihnen am meisten.
Ja, Stefan, dann sag uns doch nochmal, wenn man mehr über Smart Steuer erfahren möchte, wo kann man das? Und vielleicht auch, wenn du möchtest, wenn man der eine oder andere sagt, boah, das, was Stefan hier erzählt hat, auch die Anekdoten, die waren super spannend. Vielleicht kann man sich ja auch mit dir nochmal kurz im Nachgang zum Interview austauschen. Wo kann man das vielleicht? Dann packen wir das in die Shownotes.
Also Smart Steuer ist natürlich über die Webseite erreichbar, smartsteuer.de. Wir haben einen ganz tollen TikTok- und YouTube-Kanal. Da sind wir gut erreichbar. Persönlich bin ich leicht bei LinkedIn auffindbar. Und natürlich auch in Hannover in unseren Büroräumen. Wir freuen uns auch immer über Besuch tatsächlich. Kommt auch manchmal vor, dass Menschen vorbeikommen und klingeln und sagen, ich habe die Steuererklärung mit euch gemacht. Vielen Dank dafür. Oder ich habe eine
Cool.
Frage tatsächlich auch. Kommt vor, nicht sehr oft, aber wir freuen uns drüber.
Ja, Stefan, vielen herzlichen Dank. Wir packen das natürlich in die Shownotes und ich bedanke mich auch ganz persönlich bei dir für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, unser Gespräch heute. Und ich werde verfolgen, was ihr so in nächster Zeit noch alles mit Markenrelaunch etc. macht.
Sehr gerne und auch von mir vielen Dank und viel Erfolg mit der nächsten Steuererklärung dann.
Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.